NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Nicola Reik.
Er war ein großer Staatsmann und ein sehr bedeutender Bürgerrechtler. Wir werden Václav Havel vermissen. Gerade wir Deutsche haben ihm auch viel zu verdanken. Denn die deutsche Einheit und die europäische Wiedervereinigung, es waren und es sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor Václav Havel.
So hat Bundesaußenminister Westerwelle heute in Berlin auf den Tod von Václav Havel reagiert. Ein Rückblick auf das Leben des Bürgerrechtlers und ehemaligen tschechischen Präsidenten steht am Ende unserer Sendung heute. Außerdem berichten wir über neue Verwicklungen des deutschen Verfassungsschutzes in die Aktivitäten der Zwickauer Neonazizelle. Über die anhaltende Gewalt in Kairo, über das Vorspiel zum Prozess gegen den mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten Bradley Manning und über den Untergang einer Ölplattform vor der russischen Küste. Aber zuerst geht der Blick nach Berlin. Der Star-Geiger David Garrett ist bekannt dafür, sein Publikum in andere Welten zu entführen. Als Garrett heute spielte, saß im Publikum ein Zuhörer, der die Ablenkung durch gute Musik in diesen Tagen besonders nötig hat, Bundespräsident Christian Wulff. Sobald die Musik verklungen war, gab es aber rund um den Bundespräsidenten wieder nur ein Thema: den umstrittenen Hauskredit der Eheleute Wulff und die Frage nach der Ehrlichkeit des Präsidenten. Einzelheiten von Peter Mücke.
Auch heute wurde Bundespräsident Wulff wieder regelrecht belagert. Bei den Feiern zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung der Berliner Gedächtniskirche wurde er von zahlreichen Journalisten und Kamerateams bestürmt. Auf den Zuruf eines Passanten, er solle nicht zurücktreten, antwortete Wulff: Nein, das machen wir nicht. Gestern Abend hatte sich Wulff erstmals selbst zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Nach der Aufzeichnung zu einer ZDF-Weihnachtssendung sagte er:
Man muss selber wissen, was man macht, und das muss man verantworten. Und das kann ich. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen kann man sich wunderbar hier mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhalten über ihre Anliegen und ihre Eindrücke von dieser hier aufgezeichneten Fernsehsendung. Und die Bürger freuen sich darüber, wenn man sein Amt ausübt, wahrnimmt, ernst nimmt. Und das ist eigentlich das Wichtige, das Wesentliche, dass man die Dinge bewertet, beurteilt, dann dazu steht und dann auch unterscheidet, wo ist etwas real und wo ist etwas mit sehr viel Staubaufwirbeln verbunden. Und das muss man voneinander trennen.
Doch der Druck auf Wulff wird größer. Offenbar als Reaktion auf Recherchen der Bild-Zeitung veröffentlichten die Anwälte Wulffs am Abend eine Liste von privaten Ferienaufenthalten, die Wulff bei befreundeten Unternehmern verbracht hat. Die Liste umfasst 6 Reisen zwischen 2003 und 2010, als Wulff noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, wovon 5 bislang nicht bekannt waren. Hinzu kommt ein bereits bekannter Trip in die Mallorca-Ferienanlage des AWD-Gründers Carsten Maschmeyer, kurz nach seinem Amtsantritt als Bundespräsident. Die Anwälte betonen, die Urlaube, die Wulff überwiegend gemeinsam mit den jeweiligen Freunden verbracht habe, hätten keinen Bezug zu seinen öffentlichen Ämtern gehabt. Das Verhalten Wulffs stehe uneingeschränkt im Einklang mit den Regelungen des niedersächsischen Ministergesetzes. Am Wochenende hatte die Opposition in Berlin den Ton gegenüber Wulff verschärft.
Hat der Bundespräsident für ein Gefälligkeitskreditwesen oder für einen Gefälligkeitskredit auch gefällige politische Entscheidungen getroffen? Das bedarf der Aufklärung und das ist die zentrale Frage,
sagte Linken-Chefin Lötsch. Grünen-Fraktionschefin Künast sprach von einer Bringschuld Wulffs und SPD-Generalsekretärin Nahles brachte sogar indirekt einen Rücktritt Wulffs ins Gespräch.
Er sollte jetzt sehr schnell, wirklich offensiv alles auf den Tisch packen. Wenn er das nicht kann, dann allerdings sollte er darüber nachdenken, ob er weiter Vorbild in Deutschland sein kann.
CDU-Generalsekretär Gröhe sicherte Wulff dagegen Rückendeckung zu. Ich habe volles Vertrauen in seine Aussagen, sagte Gröhe der Tageszeitung Die Welt. FDP-Chef Rösler sagte dem ZDF, seiner Ansicht nach habe Wulff alle Fragen beantwortet. Zuvor war bereits CSU-Generalsekretär Dobrindt Wulff zur Seite gesprungen.
Es geht jetzt auch um den Respekt gegenüber unserem höchsten Staatsamt. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn jetzt Teile aus dem politischen Betrieb längst beantwortete Fragen versuchen zu verlängern, um dann das Amt des Bundespräsidenten zu beschädigen.
In der Affäre geht es auch um die Frage, ob Wulff schon mit der Annahme des 500.000-Euro-Kredits gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen hat. Es verbietet Politikern unter anderem, Geschenke in Bezug auf ihr Amt anzunehmen. Dazu gehören auch zinsverbilligte Kredite. Der Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim sagt, Wulff habe gegen das Gesetz verstoßen.
Insgesamt war es ein sehr viel günstigerer Kredit, als er gewesen wäre, wenn Herr Wulff diesen bei einer Bank aufgenommen hätte. Das spiegelt sich sowohl im günstigeren Zinssatz wieder, als auch darin, dass mehr als der Wert des Hauses ihm als Kredit gegeben wurde.
Die Anwälte des Bundespräsidenten bestreiten das. Außerdem fehle es an jeglichem Amtsbezug. Am kommenden Dienstag wird sich der Ältestenrat des Niedersächsischen Landtags mit den Fragen rund um den Kredit und die Urlaubsreisen Wulffs befassen.
Mit der Affäre um seinen Privatkredit hat der Bundespräsident plötzlich einen dunklen Fleck auf der bisher so weißen Weste. Und damit reiht sich Christian Wulff in die inzwischen schon lange Schlange derjenigen ein, die der Bundeskanzlerin den Jahreswechsel gründlich vermiesen dürften. Angela Merkels Situation und den Stand der Koalitionsdauerkrise kommentiert aus Berlin Gerd Diepenbruck.
Keine zwei Wochen mehr bis zum Jahresende und dennoch könnte es 2011 zu früh sein, schon jetzt Bilanz zu ziehen. Die schwarz-gelbe Koalition steht wenig anders da als zu Jahresbeginn, zwar einigermaßen handlungsfähig, aber ein Bild des Jammers. Was sollte nicht alles besser werden? Doch die frühere Wunschkoalition ist nur noch eine Zweckgemeinschaft zur Vermeidung von Neuwahlen. Die einigermaßen stabile Union schleppt einen siechen Koalitionspartner durch, den sie innerlich längst abgeschrieben hat. Es ist wie beim Euro-Rettungsschirm, die Koalition hat sich Zeit gekauft. Bei der FDP wird über die Jahreswende erst einmal Ruhe herrschen. Der Vorsitzende Philipp Rösler ist in dieser Woche mit einem blauen Auge davongekommen und bleibt dennoch Parteichef auf Abruf. Die FDP hat zwar nicht geliefert, wäre aber beinahe selbst geliefert gewesen. Allerdings wird sich im neuen Jahr spätestens bei der Abstimmung über den neuen Rettungsmechanismus ESM die Frage nach der eigenen Mehrheit der Koalition erneut stellen. Was die FDP angeht, kann Kanzlerin Merkel also etwas entspannter die Weihnachtsferien antreten. Sorge dürfte ihr eher der Nachbar im Schloss Bellevue bereiten. Christian Wulffs ungeschickter Umgang mit der Transparenz über seine Beziehungen zum befreundeten Unternehmer-Ehepaar Gerkens hat den Präsidenten in Misskredit gebracht. Die Sache ist längst noch nicht ausgestanden. Noch glaubt Wulff, dem Druck standhalten zu können. Doch wer sich immer wieder stückweise aufs Neue erklären muss, gerät sehr bald ins Hintertreffen. Für diese Gesetzmäßigkeit gibt es genügend Beispiele. Längst steht nicht mehr nur das Verhalten des ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten, sondern auch die zurückhaltende Amtsführung des gegenwärtigen Bundespräsidenten im Fokus. Das Jahresende ist für ihn ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Dem Land steht seine alljährliche Weihnachtsansprache ins Haus. Sie soll neben guten Wünschen etwas vom Glanz und der Autorität des Staatsoberhauptes in die Wohnstuben bringen. Unbefangen kann Christian Wulff dies nicht mehr absolvieren. Unbefangen wird kein Zuschauer oder Zuhörer seinen Worten lauschen. Es wäre zwar ein Indiz für das Funktionieren demokratischer Prozesse, aber nicht gerade ein Signal der Stabilität müsste die Republik binnen 1,5 Jahren zum zweiten Mal ihr Staatsoberhaupt austauschen. Es war Angela Merkel, die Christian Wulff mit der Mühe von 3 Wahlgängen im Schloss Bellevue etablieren konnte. Auf der internationalen Bühne hat Angela Merkel viel erreicht. Innenpolitisch ist die erste Hälfte der Koalitionszeit eher misslungen. Der Versuch eines Neuanfangs reihte sich an den vorangegangenen. Und so wird es weitergehen. In der Eurokrise muss die Regierung wenigstens den Anschein der Stabilität wahren. An Neuwahlen kann die Koalition kein Interesse haben. An der rechnerischen, deutlichen Mehrheit im Parlament hat sich ja nichts geändert. Wer sollte ihr also dazu verhelfen? Ein angeschlagener oder gar ein neuer Bundespräsident, der einmal mehr nach einer fiktiven Vertrauensfrage das Grundgesetz zurechtbiegt?
Ein Kommentar aus Berlin war das von Gerd Diepenbruck. Immer verstörender werden die Ermittlungsergebnisse im Fall der Zwickauer Terrorzelle. Denn je tiefer die Ermittler graben, desto größer erscheint das Netz der Helfer der gewalttätigen Neonazis. Eine besonders zwielichtige Rolle spielt dabei der Verfassungsschutz. Der setzt in der rechten Szene V-Männer ein, um an Informationen zu gelangen. Allerdings wachsen die Zweifel daran, ob diese V-Männer wirklich mehr nutzen als schaden oder ob sie womöglich sogar mitschuldig sind an den Straftaten der rechten Terrorszene. Einzelheiten von Wolfgang Henschel.
Die Bild am Sonntag beruft sich auf Informationen aus der geheimtagenden Parlamentarischen Kontrollkommission des Thüringer Landtages. Diesem Gremium soll ein Mitarbeiter des Thüringer Verfassungsschutzes berichtet haben, die Behörde habe das Neonazi-Trio aus Jena gezielt mit Geld für falsche Pässe versorgt. Über Mittelsmänner soll der Geheimdienst der Terrorzelle mehr als 2000 D-Mark gegeben haben. So wollte man offenbar Hinweise auf den Aufenthaltsort der Rechtsterroristen erhalten. Der Verfassungsschutz soll aber die Meldung viele Ämter in Sachsen nicht eingeweiht haben. Daher habe die rechte Terrorgruppe mit den neuen Identitäten unerkannt untertauchen können. Der Thüringer Verfassungsschutz teilte heute in einer schriftlichen Stellungnahme mit, die Informationen würden auf den Angaben eines ehemaligen Mitarbeiters beruhen. Der Plan, über die Geldzahlung an das Trio heranzukommen, sei gescheitert, weil ein Mittelsmann das Geld für sich selbst verwandt habe. Die neuen Vorwürfe würden von der Schäfer-Kommission untersucht. Der ehemalige Bundesrichter Gerhard Schäfer ist von der Landesregierung berufen worden, um die Rolle des Verfassungsschutzes und der anderen Sicherheitsbehörden im Fall der Terrorzelle zu prüfen. Nach Informationen von MDR1 Radio Thüringen sollte das Geld des Verfassungsschutzes über den V-Mann Tino Brandt an das Terrortrio weitergeleitet werden. Zurzeit wird geprüft, was der V-Mann mit dem Geld gemacht hat. Seit Jahren ist bekannt, dass Brandt V-Mann war und tausende D-Mark vom Verfassungsschutz bekommen hat. Brandt hatte nach eigenen Angaben Kontakte zu dem untergetauchten Mördertrio. Wann auffiel, dass das Geld seine Adressaten nicht erreichte, ist noch unklar. Der Terrorzelle werden inzwischen 10 Morde zur Last gelegt. In Thüringen reagiert man mit Kritik auf die jüngsten Vorwürfe. Dirk Adams von der Fraktion der Grünen und Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission des Thüringer Landtages sagte, es gebe Anlass für Nachfragen. Wenn Ergebnisse vorlägen, müssten notfalls personelle Konsequenzen gezogen werden.
Wenn sich diese Medienberichte bestätigen sollten, dann müsste man feststellen, dass der Thüringer Verfassungsschutz mit sehr hohem Risiko, mit unverantwortbar hohem Risiko hier gespielt hat. Die Verantwortung wiegt schwer, weil 10 Menschen das mit dem Leben bezahlen mussten, dass die Thüringer Sicherheitsbehörden diese 3 Täter nicht fassen konnten.
Die Fraktion der Linken prüft eine Anzeige gegen den Verfassungsschutz wegen Strafvereitelung im Amt. Das Bereitstellen von Geld für die Beschaffung von Pässen müsse als Beihilfe zur Flucht gewertet werden. Fraktionschef Bodo Ramelow warf dem Verfassungsschutz vor, das Landeskriminalamt über die eigenen Operationen gegen das Terrortrio nicht informiert zu haben. Diese Indianerspielchen seien ein Skandal.
Das Amt wusste, es gibt über eine Telefonzelle einen Kontakt zwischen den Tätern und diesem V-Mann. Dann zeigt mir das alles nur, dass das in diesem Amt niemals irgendwie ein Gefühl dafür bestanden hat, dass wir es von Straftätern zu tun haben und dass diese Straftäter wirklich gefasst werden müssen.
Auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, gab inzwischen zu, dass bei der Beobachtung der Terrorzelle Fehler gemacht worden seien.
Ein Bericht war das von Wolfgang Henschel hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Triumph des Volkes in Ägypten hat nicht lange gedauert. Die Demonstrationen auf dem Tahrirplatz in Kairo haben zwar das Regime des Machthabers Mubarak gestürzt, aber jetzt sitzen das Militär und die vom Militär eingesetzte Übergangsregierung an den Schalthebeln der Macht. Und die Menschen auf dem Tahrirplatz kämpfen schon wieder gegen Gewalt und Unterdrückung. Das Wochenende in Kairo fasst Cornelia Wegerhoff zusammen.
Die brutalen Übergriffe des ägyptischen Militärs an diesem Wochenende haben für Empörung gesorgt. Jetzt stehen wieder deutlich mehr Demonstranten in der Zufahrtsstraße zu Parlament und Regierungsgebäuden. Die ägyptischen Medien sprechen von mehreren tausend Menschen, die sich in der unmittelbaren Nähe des Kairoer Tahrirplatzes versammelt haben. Manche demonstrieren friedlich, andere werfen weiter Steine auf die Soldaten und die werfen zurück. Obwohl sich das Militär im betroffenen Viertel teils mit Stacheldraht, teils mit eigens errichteten meterhohen Betonmauern verbarrikadiert hat, kommt es nach wie vor zu Angriffen aus beiden Richtungen. Auch heute gab es wieder zahlreiche Verletzte. Von 9 Todesopfern wurde bislang jedoch nicht berichtet. Seit Beginn der gewalttätigen Zusammenstöße am Freitag sollen mindestens 10 Menschen gestorben sein. Einige von ihnen wurden durch Scharfschützen getötet. Die Demonstranten protestieren seit Wochen gegen den obersten Militärrat und die von ihm eingesetzte Übergangsregierung. Sie beklagen, dass die nötigen Schritte in Richtung einer Zivilregierung in Ägypten zu langsam verliefen. Noch bis Januar finden die ersten freien Parlamentswahlen statt, die diesen Übergang ebnen sollten. Der von der Armee eingesetzte Ministerpräsident Gansouri machte unterdessen Jugendliche für die Gewalteskalation des Wochenendes verantwortlich. Auf der Straße finde keine Revolution statt, sondern ein Angriff auf die Revolution, so Gansouri. Der ägyptische Politiker und Friedensnobelpreisträger Mohammed el-Baradei hatte die Attacken der Soldaten auf ein Sit-in vor dem Parlament hingegen als Akt der Brutalität und Barbarei bezeichnet. Auch ein wertvolles Stück ägyptischer Kulturgeschichte wurde an diesem Wochenende Opfer der Ausschreitungen. Durch Brandbomben brach im Gebäude des Wissenschaftlichen Ägyptischen Institutes ein Feuer aus, bei dem kostbare Bücher und bedeutende Dokumente verbrannten. Sie stammten zum Teil aus der Zeit der französischen Ägypten-Expedition unter Napoleon Bonaparte. Freiwillige hätten heute geholfen, einen Teil der Objekte zu retten, so Behördenvertreter. An anderer Stelle wurde von Plünderungen und Diebstahl berichtet.
Wenn es nach der US-Regierung geht, dann gehört der amerikanische Soldat Bradley Manning für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Er soll der Maulwurf gewesen sein, der Geheimdienstdokumente an die Internet-Enthüllungsplattform WikiLeaks geliefert hat. Vor allem die geheimen Diplomatendepeschen hatten Politiker in aller Welt blamiert. Aus Washington berichtet Sabine Müller.
Bradley Mannings Unterstützer hatten den gestrigen Samstag zum Internationalen Tag der Solidarität mit dem Gefangenen ausgerufen. An seinem 24. Geburtstag sollte an Dutzenden Orten weltweit demonstriert werden.
I salute you, Bradley Manning, all the Iraqis wish to thank you.
Unter anderem in London, wo ein Iraker Manning Dank aussprach für seine Enthüllungen. Im Städtchen Fort Meade in Maryland, wo auf der Militärbasis die Anhörung stattfindet, gingen etwa 200 Menschen auf die Straße. Das waren weniger als erwartet. Im Anhörungssaal begannen Anklage und Verteidigung damit, ihre Sicht des Falls darzulegen. Die Ankläger wollen nachweisen, dass es tatsächlich Manning war, der die geheimen Dokumente an WikiLeaks weitergab, und sie präsentierten die ersten 6 ihrer insgesamt 20 Zeugen. Dabei wurde laut dem Online-Magazin Wired bekannt, dass die Ermittler auf Bradley Mannings Laptop belastendes Material fanden. Es handelte sich um die Kopie eines Internet-Chats, in dem ein User, mutmaßlich Manning, im Gespräch mit einem amerikanischen Hacker zugibt, für das Datenleck verantwortlich zu sein. Dieses Geständnis im Internet ist ein zentrales Beweisstück der Anklage. Der Hacker soll noch als Zeuge auftreten. Ein großer Teil der Anhörung drehte sich um die Frage, in welchem psychischen Zustand Bradley Manning zu dem Zeitpunkt war, als er angeblich hunderttausende Dokumente an WikiLeaks weitergab. Mannings Verteidiger argumentierten, der schwule Soldat habe gelitten in der homophoben Umgebung des Militärs und seine Vorgesetzten hätten von seinen geistigen und emotionalen Problemen gewusst. So habe Manning einmal ein Foto von sich in Frauenkleidern an einen Vorgesetzten geschickt und geschrieben, er leide unter einer Geschlechtsidentitätsstörung. Es falle ihm schwer, seinen Job auszuüben und klar zu denken. Das Argument der Verteidigung, der labile Manning hätte niemals Zugang zu geheimen Dokumenten haben dürfen. Auch als es um solche persönlichen Dinge ging, verfolgte Bradley Manning die Debatten ruhig und ohne erkennbare Regung. Wie schon am ersten Tag machte er sich viele Notizen. Dem jungen Mann droht eine lebenslange Haftstrafe, wenn es zum Prozess kommt und er verurteilt wird.
Is it all a plot to scare the rest of us Americans to silence, so we'd never even think of becoming a whistleblower?
Soll hier ein Exempel statuiert werden, damit wir anderen gar nicht erst auf die Idee kommen, sogenannte Whistleblower zu werden, wird in US-Medien gefragt. Daniel Ellsberg, der berühmteste amerikanische Enthüller, der schmutzige Machenschaften der USA im Vietnamkrieg aufdeckte, meint ja. Die Obama-Regierung führe praktisch Krieg gegen Whistleblower, sagt Ellsberg dem Sender Current TV. Mannings Fall sei nicht der einzige, wo sie hart gegen Enthüller vorgehe. Der Spartensender Current TV ist übrigens einer der wenigen, die sich ausführlicher mit der Manning-Anhörung beschäftigen. Nach all den Schlagzeilen um den WikiLeaks-Skandal spielt die laufende Anhörung in den US-Medien kaum eine Rolle.
Bei Sturm und eisigen Temperaturen ist in der vergangenen Nacht eine russische Ölplattform mit 67 Menschen an Bord gesunken. Die heftigen Wellen hatten die Bordluken beschädigt, daraufhin war eisiges Wasser eingedrungen. Die Insel verschwand in den Fluten, bevor die Rettungshubschrauber die Unglücksstelle vor der Ostküste Russlands erreichen konnten. Hermann Krause berichtet.
Die Chancen, nach mehr als 12 Stunden noch Überlebende aus dem eiskalten Wasser des Achotskischen Meeres zu bergen, tendieren nach Meinung von Experten gegen null. Die Zahl der Vermissten wird mit 49 angegeben, 4 Leichen wurden geborgen, 14 Arbeiter konnten gerettet werden, einige von ihnen mit starker Unterkühlung. Ein Sprecher des Katastrophenministeriums von Sachalin: Alle 14 sind gesund, allerdings ist ihr Gesundheitszustand unterschiedlich, manche müssen wegen Erfrierungen behandelt werden. Die Suche insgesamt gestaltet sich schwierig bei einer Windstärke von 15 Metern pro Sekunde. Zum Sturm und 5 Meter hohen Wellen kommt eine Wassertemperatur um die 0 Grad hinzu. Die Außentemperatur liegt zurzeit bei minus 17 Grad. Um 5.45 Uhr Moskau-Uhrzeit ist die Plattform Kolskaja während des Abschleppens umgekippt. Um 6.49 Uhr war sie bereits vollständig gesunken. Alle Rettungsboote wurden von der Plattform weggerissen, im Meer schwammen Rettungsanzüge und Rettungswesten. Das bedeutet, die Besatzung hatte keine Zeit mehr, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sagt der Leiter des Bergungszentrums von Wladiwostok. Seinen Angaben Dementsprechend war der Sturm in dem Meer nördlich von Japan so heftig, dass er an der Plattform Luken aufriss und Röhren eindrückte. Das Schiff, das die Plattform abschleppte, wurde dabei auch fast mit in die Tiefe gerissen. Es gelang der Besatzung wohl nur in letzter Minute, die Trossen zu kappen. Nach Augenzeugenberichten legte sich die 1985 in Finnland gebaute Plattform in kürzester Zeit auf die Seite und sank in weniger als einer Stunde. Sofort wurde eine groß angelegte Rettungsaktion eingeleitet. Bei der Operation werden Eisbrecher und Bergungsschiffe eingesetzt sowie zahlreiche Schlepper. Ebenfalls sind zwei Hubschrauber und ein Flugzeug im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist es vermutlich wieder einmal eine jener Katastrophen in Russland, für die letztendlich menschliches Versagen die Ursache ist. Wieso wurde die Ölplattform bei derartwidrigen Wetterbedingungen überhaupt abgeschleppt, lautet eine der Fragen. Wieso hat der zuständige Kapitän die Warnungen des Wetteramts von Sachalin über einen herannahenden Sturm missachtet? Die Staatsanwaltschaft hat bereits erste Ermittlungen aufgenommen.
Aus Moskau war das Hermann Krause. Václav Havel ist nur 75 Jahre alt geworden. Und in diesen 75 Jahren hat er einen beeindruckenden Bogen geschlagen vom Freiheitskämpfer und Bürgerrechtler in der kommunistischen Tschechoslowakei zum ersten nicht-kommunistischen Präsidenten des Landes. Er war Politiker und Schriftsteller, Idol und Vordenker. Heute starb Václav Havel in seinem Haus im Norden von Prag. Ein Nachruf von Stefan Heinlein.
Uschi Tadi, er ist schon da. Es ist der 29. Dezember 1989. Seit Stunden warten zehntausende Menschen im Hof der Prager Burg. Dann endlich betritt Václav Havel den Balkon.
Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen.
Liebe Freunde, vor wenigen Augenblicken wurde ich von der Föderalversammlung einstimmig zum Präsidenten der Republik gewählt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung.
Děkuji vám všem za vaši podporu.
Die samtene Revolution hat damit endgültig gesiegt. Wenige Monate zuvor sitzt der Dissident noch hinter Gittern. Nun verkörpert Havel die Hoffnungen der Menschen auf einen demokratischen Neuanfang.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Wahrheit und Liebe müssen siegen über Lügen und Hass. Sein hoher moralischer Anspruch. Nach den Jahrzehnten des Kommunismus pflegt Václav Havel eine neue politische Kultur. Auch im Ausland verkörpert er den Neuanfang seines Landes. Ich bin erst seit 2 Monaten Präsident, erklärt er in einer Rede vor dem US-Kongress. Ich bin durch keine Präsidentenschule gegangen. Meine einzige Schule war das Leben. Ein Leben mit vielen Brüchen. 1936 wird er als Sohn einer einflussreichen Familie in Prag geboren. Seine großbürgerliche Herkunft verhindert zunächst eine höhere Schulbildung. Als Hilfsarbeiter finanziert er sich die Abendschule. Später wird er Bühnentechniker am Theater. Dort schreibt er die ersten Stücke. Als 1968 die Warschauer Pakttruppen den Prager Frühling brutal beenden, geht Havel in die Opposition. 1977 ist er einer der Gründer der Demokratiebewegung Charta 77. Das kommunistische Regime reagiert mit aller Härte. Mehrmals wird er verhaftet, insgesamt 5 Jahre verbringt der Schriftsteller im Gefängnis. 1989 wird Havel schließlich zur tragenden Säule der samtenen Revolution und Präsident der Tschechoslowakei. Ich hatte ein abwechslungsreiches Leben voller Abenteuer, obwohl ich überhaupt kein Abenteurer bin. Dass mein Leben dennoch so bewegt war, verdanke ich einzig und allein dem Schicksal, nicht meinem Charakter. Nach der Teilung des Landes wird Václav Havel 1993 der erste tschechische Staatspräsident. Konsequent führt er sein Land in Richtung EU und NATO. Nach 10 Jahren im Amt und vielen schweren Krankheiten verabschiedet sich Havel 2003 von der aktiven Politik. Er kehrt zurück zu seinen literarischen Wurzeln. 2011 erfüllt sich Havel einen Lebenstraum. Er führt Regie bei der Verfilmung seines letzten Theaterstücks Abgang. Eine Geschichte über den schwierigen Abschied von der politischen Macht, über Wandel, Veränderung und Verlust. Das Schicksal machte Václav Havel zu einem großen Politiker und Menschenrechtler. Der Schriftsteller und Dissident bleibt in Erinnerung als ein Vorbild an Moral, Menschlichkeit und demokratischem Engagement.
Stefan Heinlein war das mit einem Nachruf auf den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel. Und damit sind wir im Echo des Tages am Sonntagabend beim Sport. Die spannendsten Sportereignisse und Ergebnisse hat Nicole Seifert mitgebracht.
Ja, und zum Abschluss des 17. Spieltages und zum Abschluss der Hinrunde der ersten Fußball-Bundesliga spielt gerade Mönchengladbach gegen Mainz. Mitte der zweiten Halbzeit führt Gladbach gegen Mainz mit 1:0. Patrick Herrmann traf früh, und zwar bereits in der 5. Minute, für Gladbach zum 1:0. Zuvor trennten sich Kaiserslautern und Hannover unentschieden 1:1. Damit muss Lautern auf dem Relegationsplatz überwintern. Hannover und Trainer Mirko Slomka verlieren durch das Remis in der Tabelle den Anschluss an die internationalen Plätze.
Das war jetzt heute schon ein richtiger Kampf auch gegen den Körper. Aber wir haben es durchgestanden, wir haben den einen Fehler genutzt. Wir hätten den zweiten Fehler nutzen müssen, finde ich, in der ersten Halbzeit. Wir hätten gut kontern können, aber haben es nicht geschafft. Deswegen muss man sagen, ja, der Punkt ist für uns dann aufgrund der zweiten Halbzeit sogar vielleicht ein bisschen glücklich.
Bundesligist Hertha BSC Berlin hat sich von Trainer Markus Babbel getrennt. Der Trennung war eine öffentliche Schlammschlacht vorausgegangen. Als Nachfolger ist Michael Skibbe im Gespräch. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es heute am 19. Spieltag drei Begegnungen. Braunschweig und Aachen trennten sich unentschieden 1:1. Cottbus und Duisburg trennten sich ebenfalls 1:1. Und Rostock und Dresden trennten sich unentschieden 2:2. Aachen bleibt damit 14. der Tabelle, ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Duisburg bleibt 12. Und wir kommen zum Wintersport. Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen hat die deutsche Mixed-Staffel einen Podestplatz verpasst. Das deutsche Quartett landete auf Platz 5. Die deutschen Rodler feierten beim Weltcup in Calgary in Kanada einen Dreifacherfolg im Einsitzer. Andy Langenhahn siegte vor Felix Loch und David Möller als Dritter. Im Doppelsitzer sicherten sich Tobias Wendel und Tobias Alt Platz 1. Beim Bob-Weltcup in Winterberg im Sauerland holte sich Thomas Floschütz im Vierer den Sieg. Es war der erste Weltcup-Erfolg im Viererbob in seiner Karriere. Skispringer Richard Freitag hat beim Weltcup in Engelberg als bester Deutscher Platz 6 belegt. Die übrigen DSV-Springer mussten sich mit hinteren Plätzen begnügen. Maria Höfel-Riesch schied beim Slalom-Weltcup in Courchevel in Frankreich im zweiten Durchgang aus. Lena Dürr wurde als beste Deutsche 8. Den Sieg sicherte sich Marlies Schild aus Österreich. Und die deutschen Kombinierer haben nach ihrem starken Saisonstart zum 3. Mal in Folge einen Podestplatz verpasst. Beim Weltcup in Seefeld sorgte Björn Kircheisen als 8. für das einzige Top-10-Resultat. Und das war's vom Sport.
Vielen Dank dafür an Nicole Seifert. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info an diesem Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.